echte Tiefe. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch bei deiner nächsten Reise. Entdecke solamente.com oder besuche unsere Travel Boutique in Essen-Kettwig. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Pokal aus für den BVB. Und was jetzt? Wir besprechen 5 heiße Thesen mit Blick auf den Rest der Saison.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Da sind wir wieder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war eine taffe Woche beim BVB. Im DFB-Pokal-Heimspiel haben die Fans eine titelreife Choreo gezeigt. Nach 90 Minuten war dann der Frust aber doch groß. Es gab eine knappe, eine bittere 0:1 Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Und damit steht auch fest, Borussia Dortmund ist in diesem Jahr im Achtelfinale des DFB-Pokals gescheitert und ausgeschieden. Wie gerade schon angekündigt, wollen wir heute einmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Wir wollen darauf schauen, was hat dieses Pokal aus eigentlich für Folgen, was hat es für Auswirkungen und wie steht es eigentlich auch um das Gesamtkonstrukt BVB. Dafür habe ich auch heute wieder meine beiden Experten Christian und Jonas an meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Und mit denen zusammen möchten wir gleich einmal auf 5 Thesen gucken und diese analysieren und bewerten. Und ich würde sagen, wir verlieren auch gar keine Zeit, sondern starten direkt rein. Die erste These ist die, die ich wirklich am häufigsten gelesen, gehört und vernommen habe seit diesem Pokal aus. Nämlich, die Saison kann man jetzt eigentlich schon beenden. Ihr seid am Dienstagabend beide beim Spiel gewesen. Ihr wart live vor Ort. Jetzt mal ganz ehrlich, Jonas, war das eigentlich so ein Gedanke, der dir nach diesen 90 Minuten durch den Kopf gegangen ist?
Erstmal starker Einstieg, Linda. Titelreife Choreo. Kann sich sehen lassen. Du sagst es richtig. Es ist natürlich jetzt die große Gefahr, dass es so weit kommt. Und da möchte ich dann schon sagen, es ist ein Jein. Also die größte Titelchance und von der auch in den Interviews und in den Aussagen immer wieder gesprochen worden ist. Auch Nico Schlotterbeck hat gesagt, nach den beiden Spielen wissen wir, wo wir stehen. Und Fakt ist eben, das Bundesligaspiel gegen Leverkusen wurde gewonnen. Man hat gesagt, die Topspielallergie hat man abgelegt. Ja, aber jetzt eben im entscheidenden Spiel war man halt ja die Portion zu unclever, möchte ich es mal sagen. Man hat die Chancen nicht genutzt und Leverkusen war eiskalt. Das Erste tatsächlich, ich habe jemanden auf diese Aussage auch angesprochen in den Katakomben und dann kam zurück. Hättest du denn gedacht, vor 2 Jahren im Winter, als wir beim VfB Stuttgart ausgeschieden sind im Pokal, in der Liga, ja, so Platz 5, Platz 6, dass wir da noch in Wembley im Champions-League-Finale stehen? Und damit möchte ich das jetzt nicht schönreden, aber man weiß ja schon immer nicht, wie sich eine Saison noch entwickeln kann. Fakt ist aber, es droht so zu kommen, dass es doch eine sehr langweilige Schlussphase wird. Denn ich bin davon überzeugt, dass der BVB in der Bundesliga nicht so abschmieren wird wie in den letzten Jahren, dass man konstant ein Level hält, dass es schwierig ist, sich diese Kontrahenten mit Leipzig, mit Leverkusen, mit Frankfurt, mit Stuttgart vom Leib zu halten, dass man diesen, ja, den zweiten Platz eben natürlich als Vizemeister irgendwie erreichen will. Aber mehr halt nicht. Und wenn man dann nicht mehr im Pokal weiter ist, wenn man es beim BVB wieder ins Champions-League-Viertelfinale schaffen würde, was sicherlich ein großer Erfolg ist, bei allem drum und dran. Aber am Ende muss man sagen, man hatte dieses Highlight gegen Barcelona jetzt im April. Aber von der Champions-League-Saison letztes Jahr redet jetzt auch keiner mehr so wirklich als großes Highlight. Und deshalb befürchte ich, dass es doch eine Tristesse kommen wird in den nächsten Monaten.
Ich möchte das vielleicht heute ein bisschen zum Optimismus-Podcast machen. deswegen noch eine weitere Statistik aus der Saison 22-23. Wenn wir uns da erinnern, die wurde durch die Fußball-WM in Katar unterbrochen. Und da hatte der BVB nach 15 Spieltagen 25 Punkte und ist später ins Meisterschaftsfinale gegangen mit 2 Punkten Vorsprung vor den Bayern. Da war die Chance auf den Titel da. Das heißt, man kann auch diese Saison nicht noch vollständig abschreiben. Aber und jetzt kommt das große Aber, das nimmt ein bisschen den Optimismus. Die Bayern sind schon sehr, sehr stabil. Ich glaube nicht, dass es so ein Ereignis geben wird wie eine WM, die den Spielrhythmus nochmal komplett verändert. Und auch noch zum Vergleich zum Champions-League-Finaljahr, da hatte man ja nochmal so einen kleinen Ruck, der durch Dortmund ging. Die Leihe von Jadon Sancho zum Beispiel, die den Kader nochmal verbessert hat. Die von Ian Maatsen, die den Kader verbessert hat. Oder in der Meistersaison, da hatte Marco Reus in der Hinrunde einige Spiele verpasst. Der war da nochmal ein Gamechanger dann für die Rückrunde. Und da sehe ich momentan niemanden oder keinen Anlass dafür, dass da nochmal so ein Ruck durch die Mannschaft geht, dass da nochmal was Externes kommt, was die Qualität extrem erhöht. So gut das ist, jetzt keine Verletzten zu haben und die ganze Zeit aus dem Vollen schöpfen zu können, das führt aber auch dazu, dass man niemanden mehr hat, der so ein bisschen Fantasie vielleicht noch auslösen kann im zweiten Teil der Saison. Natürlich ist die Möglichkeit da, dass jemand wie Chukwuemeka stärker wird, jemand wie Silva stärker wird. Aber ich würde Stand jetzt nicht davon ausgehen, dass sie den Kader oder die Mannschaft nochmal so viel besser machen, dass man die Bayern tatsächlich nochmal angreifen kann. Aber zum Beispiel, sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen, Stichwort Verletzte, das kann ja tatsächlich nochmal passieren, wie bei Bayern. Stellen wir uns mal vor, Harry Kane reißt sich Anfang Februar das Kreuzband. Was ist dann eigentlich? So, aber das ist erstmal sehr unwahrscheinlich und das ist schon die Qualität, glaube ich, die passieren müsste, damit zumindest der Meisterschaftskampf nochmal spannend wird.
Und ich denke, das wünschen wir uns auch nicht.
Nein, das wünschen wir uns nicht.
WM, muss man auch mal klar sagen. Aber was ich noch ergänzen möchte zu der, ja, Anführungszeichen Langeweile, die ich gerade so ein bisschen als drohendes Szenario beschrieben habe. Denn der BVB sorgt ja, haben wir auch schon jetzt vor allem in der letzten Woche besprochen, ja auch auf dem Platz jetzt nicht für das große Spektakel aktuell. Man gewinnt, haben wir besprochen, 4-0 gegen Villarreal. Aber es war sicherlich jetzt nicht das allergrößte Fußballfest, sondern einfach ein gutes Fußballspiel von Borussia Dortmund, was für sehr gute Ergebnisse reicht. Und meine Befürchtung ist eben, wenn es dann ja auch in der Liga vielleicht nicht mehr dann um allzu viel geht und dann auch das Spektakel so ein bisschen auf dem Platz fehlt, dass dem BVB dieses Spektakel, auch da gibt es Aussagen, dass man gesagt hat, der BVB muss ja auch in gewisser Weise für diese Malocha-Mentalität stehen, aber auf der anderen Seite eben auch für fußballerisches Spektakel. Und ich glaube, da muss man dann aufpassen, dass man dann ja nicht von anderen Vereinen, was das angeht, jetzt in dieser Saison mindestens für diese Saison überholt wird.
Ich habe jetzt gerade beide schon die Titelchancen angesprochen, die nicht sehr hohen Titelchancen. Das würde ich gerne als Überleitung zu unserer zweiten These nehmen. Wahrscheinlich, wenn nicht, Christian hat es gerade angesprochen, noch verschiedene Szenarien eintreten, wird es wahrscheinlich die fünfte titellose Saison in Folge. Das bringt uns zu der These, der zweite Leuchtturm der Liga bröckelt. Bevor ihr jetzt darauf eingeht, würde ich gerne einmal kurz einen Einschub machen. Was ist eigentlich mit diesem Leuchtturm gemeint? Das ist ja eine Aussage, mit der der BVB sich in den letzten Jahren gerne geschmückt hat. Aki Watzke hat sie 2015 das erste Mal so eingebracht und wollte damit quasi ausdrücken, der zweite Leuchtturm der Bundesliga sollte der BVB sein, hinter Bayern München, und wollte damit die Strahlkraft symbolisieren, die der BVB hat. Aus der Bundesliga heraus, aber auch in die internationale Fußballwelt. Das vielleicht nur einmal als ganz kurze Einordnung vorab. Christian, was würdest du denn sagen? Bröckelt der Leuchtturm? Leuchtet er noch? Ist er gedimmt?
Ich kann mich da eigentlich nur Jonas' Aussage von vorhin anschließen. Jein. Ich finde, man muss da unterscheiden zwischen der sportlichen Situation. Die hat sich sicherlich verändert in den vergangenen Jahren. Da ist es nicht mehr klar, dass der BVB in eine Saison geht und praktisch den zweiten Platz sicher hat. Nein, es ist enger zusammengerückt an der Spitze. Da sind Leverkusen, Leipzig, Stuttgart, Eintracht Frankfurt. Das sind Clubs, die haben weniger Möglichkeiten als der BVB, aber die haben eben sportlich aufgeholt, weil sie viele richtige Entscheidungen getroffen haben und der BVB in der einen oder anderen Situation eben nicht. Das ist also nicht mehr so, dass der BVB dann der erste Verein ist, der da ist, wenn die Bayern mal straucheln. Andererseits, Leuchtturm, Strahlkraft, ich war ja im Sommer bei der Club-WM und das war schon sehr beeindruckend, wenn du da mit Leuten aus aller Welt, überwiegend aus Amerika, aus Mexiko, gesprochen hast. Die kannten Bayern München, aber direkt dahinter kam dann schon Borussia Dortmund. Den brauchst du nicht mit Bayer Leverkusen kommen, vielleicht mit Flo Wirtz, der zu dem Zeitpunkt noch da war. Den brauchst du auch ehrlicherweise noch nicht mit Eintracht Frankfurt kommen und mit RB Leipzig schon mal gar nicht. Aber Borussia Dortmund, das ist eine Marke, die man sich da aufgebaut hat. Und die ist groß, die hat eine große Strahlkraft und die bleibt auch zumindest im Großen und Ganzen so bestehen, wenn es sportlich nicht mehr ganz so gut läuft. Schauen wir mal auf Manchester United, immer noch einer der größten Clubs der Welt, obwohl auch da schon das ein oder andere Jahr vergangen ist, seitdem man einen Titel geholt hat. Ich will jetzt den BVB nicht mit Manchester United auf eine Ebene heben, aber da ist schon Wucht hinter. Was mir dabei aufgefallen ist, vielleicht auch als kleine Anekdote, wir waren einmal beim Training vom BVB in Miami. Und da stand dann ein Junge aus Mexiko und man kommt dann eben so ins Gespräch mit den Leuten da. Und der wollte eigentlich Real Madrid gucken gehen. Aber die haben dann in Miami gespielt, ein Stück südlicher. Aber das BVB-Training war eben da und er hatte halt die Hoffnung, ein Foto da mit Bellingham zu machen. Der war nicht wegen dem BVB da, der war da wegen Joe Bellingham da. Und wenn man mit den Leuten da sonst gesprochen hat, die haben dann auch immer gesagt, Marco Reus, Mats Hummels, Aubameyang, Haaland, das sind die Spieler, die man kannte. Sancho, Dembélé. Jetzt gerade in dem Kader muss man sich ja schon mal die Frage stellen, wer da das Zeug dazu hat, so eine Identifikationsfigur auch außerhalb in der großen, weiten Fußballwelt zu werden, die man direkt mit dem BVB verbindet. Und da sehe ich kaum jemanden. Das könnte Nico Schlotterbeck sein, könnte Karim Adeyemi sein, aber ich kenne ja schon unsere Thesen von gleich. Vielleicht müssen wir darüber reden, ob die überhaupt bleiben.
Tatsächlich eine lustige Anekdote, die man da noch ergänzen kann. Ich war dieses Jahr im Urlaub auf Malta, Anfang der Saison. Und da kam ich auch mit einem Supermarktkassierer ins Gespräch, weil ich ein Trikot hatte und hat er mich angesprochen. Und dann fragte er nur, ja, was machst du so beruflich? Kam mir irgendwie so eins zum anderen. Und dann fiel halt der Name Borussia Dortmund. Und dann strahlten plötzlich die Augen, Jürgen Klopp, das ist mein Mann, ich verfolge auch Liverpool. So, möchte darauf hinaus, den BVB verbindet man halt immer noch mit diesen Klopp-Jahren, mit diesem begeisternden Fußball, den man gespielt hat, mit Lewandowski, Aubameyang, damals noch Götze. Ja, und das ist eben die Gefahr, dass man solche Spieler vielleicht aufgrund einer fünften titellosen Saison in Folge, worauf ich jetzt hinaus möchte, vielleicht nicht mehr bekommt. Dass man sagt, RB Leipzig stand in der Zeit ja doch schon, glaube ich, dreimal im DFB-Pokalfinale. Letztes Bayer Leverkusen hat den Pokal gewonnen. Dann ist ja nicht so, dass der FC Bayern diesen Pokal jetzt dominiert hätte, sondern es gab ja die ein oder andere Überraschung. Der VfB Stuttgart hat gewonnen letztes Jahr. Und ja, das ist dann schon bitter, denn man braucht natürlich als Borussia Dortmund auch ein Narrativ. Und dieses Narrativ bröckelt natürlich schon, wenn man diese Erfolge faktisch nicht nachzuweisen hat. Denn man muss ja mal überlegen, alle Spieler, die in den letzten 5 Jahren beim Borussia Dortmund unterschrieben haben, haben nichts gewonnen mit dem Verein. Und das ist schon, finde ich, eine Gefahr. Und eine Gefahr, die sich dann so auch überhöhen könnte, dass man dann sagt, um was zu gewinnen, muss ich vielleicht sogar einen anderen Schritt gehen. War ja auch zu lesen von einer Titelphobie. Ich habe auch geschrieben, diese Titelgier, die ausgerufen worden ist, auch auf der Mitgliederversammlung, diese Titelreife, ja, die ist jetzt gegen Leverkusen dann am Ende doch nicht gezeigt worden.
Und man muss ja auch sagen, dass 5 Jahre in diesem ganzen schnelllebigen Fußballgeschäft ja auch unfassbar lange sind, ne?
Ja, wir können uns ja schon nicht mal an das Champions-League-Finale erinnern, überspitzt formuliert. Was ich dazu sagen wollte noch, es gibt zwei Dinge, die extrem für den BVB sprechen. Das ist einmal die Südtribüne natürlich, weil die kennst du, die produziert Bilder, die ist ein Tourismusanziehungspunkt, da wollen die Leute unbedingt hin. Und der andere Punkt ist, der BVB zahlt immer noch verdammt viel Geld für Bundesliga-Verhältnisse. Also im Zweifelsfall könnten sie eben immer noch Frankfurt, auch Leverkusen und Leipzig, Stuttgart sowieso ausstechen, wenn es um die absoluten Top-Talente geht. Die Frage ist dann wieder, ob man die absoluten Top-Talente bekommt, weil dieser Markt wird ja auch von Premier League-Clubs bespielt. Deswegen, der BVB hat noch eine exzellente Marktposition, würde ich sagen, aber er muss aufpassen, dass er sie nicht verliert und deswegen müssen die nächsten sportlichen und strategischen Entscheidungen zu 100% sitzen, weil irgendwann kannst du dir halt keine Fehler mehr erlauben. Es ist sowieso schon jetzt klar, dass der BVB immer die Champions League erreichen muss, um den aktuellen Status finanzieren zu können. Deswegen, der Druck ist höher. Der BVB fällt noch recht weich, aber er fällt eben auch nicht so weich wie ein Verein, der 50+1 umgeht, also so wie Leverkusen oder Leipzig, die eben immer sich noch auf den auf den Geldgeber im Rücken stützen können.
Vielleicht noch einmal ergänzend, der BVB hat sich natürlich in den letzten Jahren auch so eine Position erarbeitet. Du hast es im Eingangsstatement richtig gesagt, andere Vereine haben aufgeholt und der BVB hat diese Position gehalten. So kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Man hat eben nicht mehr geschafft, die Bayern dann dahingehend nach oben zu ärgern. 2023 war es eben sehr eng. Aber da muss man vielleicht darauf hinaus, dass der BVB trotzdem 10 Jahre in Folge die Champions League erreicht hat. War auf der Mitgliederversammlung wieder Thema, dass es den Verantwortlichen dann doch zu kurz kommt. Man war bei der Club-WM dabei. Und ich glaube, das sind schon Sachen, da schauen die Leipzigs und Leverkusens dieser Welt schon sehr neidisch auf Borussia Dortmund. Auch das muss man klar festhalten. Auch deswegen ist das Umfeld beim BVB natürlich kritischer, weil die Ansprüche noch höher sind.
Ist ja auch klar, man möchte ja nicht diesen Stillstand haben, sondern man möchte ja immer, dass es höher hinausgeht. Und das ist ja leider nicht.
Da vielleicht noch ein Zitat von Aki Watzke im Zuge der Mitgliederversammlung. Du musst den Leuten erstmal erklären, dass wir in den vergangenen 10, 15 Jahren als BVB overperformed haben. Und ich finde, da steckt viel drin. Eben die Frage, was eigentlich realistisch für einen Verein wie Borussia Dortmund ist, dass man in der, muss ich mal kurz rechnen, über 100-jährigen Geschichte noch nie so eine konstant gute Phase hatte wie jetzt, dass man eben genau zum richtigen Zeitpunkt in die dicken Geldtöpfe der Champions League gekommen ist. Das ist nicht selbstverständlich, wo der BVB steht. Ich finde, das muss man auch nochmal klar sagen, aus einer eher strukturschwachen Region sich da hochgearbeitet zu haben. Wir sehen, dass das Geld immer wieder in die großen Metropolen dieser Welt fließt, also nach München, nach Mailand, nach Madrid, nach London, nach Paris und eben nicht zum BVB oder nicht nach Dortmund. Gucken wir uns die anderen Vereine in NRW an, gucken wir uns andere ehemalige Arbeiterstädte an, da sieht es nicht viel besser aus. Jetzt mal abgesehen von Manchester, aber der wird ja finanziert von einem US-Unternehmen und vom Scheich. Deswegen, der BVB ist schon in einer Riege angekommen, wo er eigentlich nicht hingehört. Trotzdem, und wir kritisieren ja auch immer wieder dieses Understatement und dieses Kleinermachen, als man eigentlich ist, jetzt ist man da und jetzt muss man auch.
Echte Tiefe beim BVB, echte Reiselust bei Solamento. Schau auf solamento.com vorbei oder erlebe uns live in unserer Travel Boutique in Essen-Kettwig. Hier buchen nicht nur BVB-Fans ihre Traumreisen.
Alles dafür geben, den Status zu halten oder ihn eben sogar noch wieder weiter nach oben zu verlangern.
Ja, das ist gerade schon angesprochen. Ich würde gerne zu unserer dritten These überleiten. Und zwar lautet die, der BVB verliert seine größten Stars. Gemeint damit sind Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi und der Hugo Gerassi.
Ich würde nicht viel Geld dagegen setzen, ehrlich gesagt. Also ja, wir haben, tatsächlich sind das drei Abgangskandidaten. Alle drei würden ein großes sportliches Loch in diesen Kader reißen. Keine Frage, Hugo Gerassi ist letztes Jahr Champions-League-Torschützenkönig geworden. Karim Adeyemi dieses Jahr wahrscheinlich der beste Dortmunder Feldspieler. Das ist das letzte Tafelsilber. Der kann gut und gerne 60, 70, 80 Millionen einbringen. Und eben Nico Schlotterbeck. Nico Schlotterbeck ist nochmal eine andere Kategorie, denn der hat sich über weite Strecken zu einem der besten Innenverteidiger der Welt gemausert. Der ist ganz, ganz wichtig für den Kader und der ist das Zukunftsgesicht, was der BVB ernannt hat in den vergangenen Jahren, der möglicherweise mal die Kapitänsbinde übernehmen kann. Sie haben gesagt, Nico Schlotterbeck ist jemand, der ist so gut. Wir können langsam Mats Hummels, ich will nicht sagen absägen, aber zumindest eine neue Hierarchie in dieser Mannschaft formen. Also auf so einem Level sind wir. Und das ist einer der wenigen, mit denen sich viele Fans, ob klein oder groß, identifizieren können. Und da hat man immer gedacht, boah, der könnte jetzt eine neue Ära prägen. Wenn der geht, nicht weil er sich mit dem BVB überworfen hat, sondern weil er eben Titel gewinnen möchte, was beim BVB noch nie eine Selbstverständlichkeit war, aber was jetzt auch nicht sonderlich wahrscheinlicher geworden ist in den vergangenen Jahren. Wenn der geht, das reißt dir eine extrem große Lücke in den Kader, aber auch in die Außendarstellung, ins Narrativ. Weil Identifikationsfiguren neben Schlotterbeck, da muss man schon ganz genau suchen, wer die eigentlich sein könnten.
Ich würde gerne nochmal ergänzen, wenn wir über Weltklasse-Spieler sprechen, das Thema hatten wir vorhin auch im Vorgespräch, ein Weltklasse-Spieler ist jemand, der über Jahre Weltklasse performt. Und beim BVB ist es auf vielen Ebenen und in vielen Mannschaftszahlen einfach doch zu unkonstant. Und dann reden wir davon auch Richtung Vertragsverlängerung mit Karim Adeyemi, mit Nico Schlotterbeck. Ich möchte jetzt mal vor allem auf Karim Adeyemi eingehen. Da hatte Nico Kovac ja diesen Vergleich bei der 1-4-Niederlage gegen Man City mit Phil Foden gezogen. Phil Foden kommt zweimal in die Abschlussposition und schlänzt ihn mit dem guten linken Fuß dann ins lange Eck. Und jetzt in dem entscheidenden Spiel bei Bayer Leverkusen. Persönlich muss ich sagen, Karim Adeyemi hat mir grundsätzlich sehr gut gefallen. Er war der Aktivposten und hat bei ihm gesehen, er will unbedingt in die nächste Runde kommen. Doch er hat eben ja, 4 bis sogar 5 richtig gute Abschlussposition, ja, und trifft doch nicht einmal, ehrlich gesagt, den Ball richtig. Und das ist dann schon nochmal, finde ich, der Unterschied. Nico Kovac hat immer wieder gesagt, in solchen Spielen entscheiden die Details. Ja, und die haben bei Man City für Man City entschieden und beim BVB eben gegen den BVB. Und ich finde, da muss man sich dann schon auch als Borussia Dortmund überlegen, ist das jetzt ein Spieler, für den gehen wir all in? Oder muss man es dann am Ende auch akzeptieren, wenn der nächste Schritt vielleicht woanders ist und sich die Ablösesumme da ganz gut anfühlt. Persönlich habe das ja auch in den vergangenen Folgen schon gesagt, bin ein sehr großer Fan von ihm und würde mir wünschen, dass der Weg weitergeht und er beim BVB diesen Schritt macht. Aber ich kann auch verstehen, wenn man auch mal an das Finale gegen Real Madrid in Wembley denkt, da ist er auch einmal alleine aufs Tor zugelaufen und hat dann in der entscheidenden Situation eben nicht gemacht. Möchte ihn da jetzt überhaupt nicht als Sündenbock darstellen. Aber es ist ja nun mal so, dass es ja in großen Spielen entscheiden das manchmal dann auch die großen Spieler.
Wir haben ja in der letzten Folge auch sehr viel über Nico Schlotterbeck gesprochen und seine Vertragsverlängerung. Da können wir vielleicht auch einmal noch kurz darauf hinweisen. Wenn man da noch in die Tiefe gehen will, kann man sich die Folge auf jeden Fall nochmal anhören auch. Kommen wir zu unserer vierten These. Die vierte These lautet, die Verantwortlichen stehen auch im Sommer unter Druck. Christian nickt schon, deshalb ja.
Ja, tun sie. Also wir hatten im Sommer mal die These aufgestellt, dass nach langer, langer Zeit man beim BVB mal wieder agieren könnte. Denn es wurden diverse Streitigkeiten auf der Führungsebene beiseite gelegt, indem man Personen entlassen hat. Und insgesamt hatte ich das Gefühl, die haben sich wieder für die Champions League qualifiziert. Die haben viele Millionen durch Jamie Gittens eingenommen. Die können jetzt anfangen, den Kader umzubauen und zu verbessern auf wichtigen Positionen. So, und dann haben wir mit Trainer Niko Kovac jemanden, der ein bestimmtes System spielen lassen möchte und der auf diese Bedürfnisse seinen Kader zusammengestellt hat. Und es gab mal beim BVB das Credo, dass man sich eben nicht mehr in der Personalpolitik von einem Trainer abhängig macht.
Thomas Tuchel.
Genau, eben, das war nämlich ein Problem. Und das hat man, wie ich finde, tatsächlich schon getan. Denn wir haben über Spezialisten gesprochen, wir haben über einen klaren Sechser gesprochen, wir haben über Flügelspieler gesprochen, die im 1 gegen 1 ihre Stärken haben, und wir haben über einen Zehner gesprochen. Das sind Positionen, die so im System von Kovac nicht vorkommen und die in diesem Kader jetzt nicht besetzt sind. Gehen wir erstmal davon aus, dass Kovac die Saison zu Ende bringt und danach auch in sein Stand jetzt letztes Vertragsjahr geht, dann kann man damit sicherlich arbeiten, weil man von einem gewissen Grundstock ausgehen kann. Sollte das aber nicht eintreten, stehen wir vor ähnlichen Situationen oder vor ähnlichen Problemen wie zuvor, eben weil diese Spezialisten fehlen, weil du nur auf ein System deinen Kader ausgelegt hast. Kommt jetzt jemand anderes und sagt, ich möchte 4-2-3-1 spielen, hast du keinen Flügelspieler. Und ich finde, das ist ein Problem, weil wir jetzt schon wieder, oder wir nicht, aber der BVB schon wieder vor der Herausforderung steht, von dem, was man jetzt hat, gehen wir mal von der Champions League Qualifikation aus, da seinen Kader nach vorne zu bringen. Aber, noch ein großes Aber, wir wissen, dass nicht nur einige Verträge auslaufen, wie die von Emre Can, von Niklas Süle, das sind gut bzw. Topverdiener. Mit dem Geld kann man einiges anstellen, um zum Beispiel diese Problemposition, die Spezialisten zu lösen. Aber man muss diese Spieler ja auch in der Breite dann wieder ersetzen und die Kaderpositionen auffüllen. Und dann haben wir immer noch nicht die absolute Top-Qualität ersetzt, wie Schlotterbeck, Adeyemi, Guirassy, wenn die gehen sollten. Und deswegen finde ich, dass der BVB die Position des Agierens hergegeben hat. Ich will nicht sagen leichtfertig, aber er hat sie hergegeben. Und ist jetzt eher wieder in der Situation, oh, ich muss gucken, was im Sommer passiert. Ich finde, sie haben zum Beispiel sehr, sehr strategisch gearbeitet, indem sie Fabio Silva geholt haben, der schon mal als Guirassy-Nachfolger aufgebaut werden kann jetzt in dieser Saison. Aber ich glaube schon, dass es eben wieder mehr zur Reaktion als zum Agieren kommen wird im kommenden Sommer.
Biel hat ja darauf hingedeutet, aufgrund der bekannten Vertragssituation um Julian Brandt, hattest du gerade noch vergessen, Can, genau, Süle, hatte man das Gefühl, dass es jetzt vielleicht ein Übergangsjahr, wo man dann nächstes Jahr nochmal einen größeren Umbruch vollzieht und das Gesicht der Mannschaft dann doch verändert. Doch das Problem ist halt eben, sollte es diese drei Abgänge, über die wir gerade schon gesprochen haben, geben, dann ist es sicherlich ein Problem, dann verliert man schon ein zu großes Gesicht dieser Mannschaft und wäre dann im Sommer auch wieder unter Zugzwang, da zu reagieren. Aber wollen wir jetzt auch nicht mehr zu schwarz malen. Wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, dass schon maximal zwei von diesen dreien Spieler im Sommer den BVB verlassen dürfen, denn der BVB muss ja auch aufpassen, dass man ja da den Status dieser Top-Mannschaft dann auch nicht leichtfertig hergibt, indem man jeden ziehen lässt, der nur ansatzweise dann auch darüber nachdenkt.
Genau, das ist so eine Abwägungssache. Ich glaube, das haben wir in der vergangenen Woche schon angesprochen. Du kriegst vielleicht, ich nenne einfach mal die Zahl, 40 Millionen für Nico Schlotterbeck. Und dann musst du dir halt als Verantwortlicher die Frage stellen, helfen mir jetzt diese 40 Millionen weiter oder garantiert mir Nico Schlotterbeck die Champions League Qualifikation im kommenden Jahr, die ich ohne ihn vielleicht nicht erreichen würde? Dann behalte ich ihn lieber. Das beste Beispiel ist, glaube ich, damals mit Robert Lewandowski, da hat der BVB gesagt, wir gehen auf jeden Fall ins letzte Vertragsjahr. Also es ist uns egal, ob die Bayern für den keine Ablöse zahlen müssen, aber der macht seine 30, 35 Tore allein in der Bundesliga und damit ist die Sache für uns gegessen. Und gerade bei Lewandowski muss man ja auch sagen, absoluter Mentalitätsspieler, Vollprofi, der hat bis zu seinem letzten Tag im BVB-Trikot gescored. Ich möchte das keinem vorwerfen jetzt aus dem Kader, aber muss man ja auch die Frage stellen, ob die dann alle so bis zum allerletzten Tag alles für den BVB auf den Platz lassen würden.
Wo wir jetzt gerade schon über BVB-Spieler sprechen, ist das vielleicht auch eine Überleitung zu unserer fünften These. Und die lautet, Dortmund verliert auch noch den Status als Talente-Club. Jonas, gehst du damit?
Das wäre der Super-GAU. Und ich glaube, man ist bei Borussia Dortmund, auch wenn das die Verantwortlichen wirklich sehr, sehr ungern nur hören und auch vehement widersprechen, ist es auf dem Weg, zumindest ansatzweise so zu kommen. Denn der BVB war immer diese Mannschaft, die gerade vielleicht auch mal in der U19 dann Spieler dazugeholt hat, absolute Top-Talente. Es gibt eine eigene Top-Talente-Scouting-Abteilung, wo unter anderem Sebastian Krug drin ist, der ja offensichtlich ein Auge für Spieler hat, wie Bellingham, wie Sancho. Die gehen schon alle auf diese Kategorie der Top-Talente-Scouting-Abteilung, die früher auch Lars Ricken ja eben angeführt hat als ehemaliger Nachwuchsdirektor. Er ist jetzt eben der Geschäftsführer, hatte in dem Zuge ja auch ausgerufen, dass man wieder mehr auf die Jugend setzen will. Schauen wir jetzt aber mal auf die Ansatzzeiten dieses Jahr. Dann sieht das doch dürftig aus. Filippo Mane hat das erste Spiel auf St. Pauli gemacht und Cole Campbell wurde gegen Heidenheim einmal eingewechselt. Und die Jungs finden sich gerade alle in der U23 wieder. Jetzt gibt es zwei Sichtweisen auf diese Dinge. Auf der einen Seite kann man fragen, ob die Qualität am Ende ausreichend ist, um bei Borussia Dortmund wirklich zu spielen. Auf der anderen Seite kann man eben fragen, bekommen sie auch die Chancen? Und wir wissen jetzt, bei den beiden Spielern, bei Almogera Kaba beispielsweise, der aktuell in der Regionalliga spielt, oder bei Cole Campbell, dass sie sich ja im Winter umschauen, den Verein zu verlassen, weil sie keine Perspektive mehr sehen. Und dahingehend frage ich mich dann persönlich auch ein bisschen strategisch. Jetzt gegen Villarreal führst du in der 70. Minute, glaube ich, 3:0, 75. Und ich sage nicht, dass jetzt unbedingt ein Cole Campbell es verdient hätte, zu spielen. Aber aus strategischen Gründen, angenommen, er legt vielleicht noch ein Tor vor, dann wäre ja der Marktwert automatisch schon wieder durch eine Champions-League-Vorlage total ja, nach oben geschossen. Und man hätte sicherlich dann mit Blick auf den Winter einen deutlich besseren Markt auch noch eine bessere Ablöse zu generieren. Denn ich frage mich schon, welcher Club solche Spieler dann Millionen Ablösen hinlegt, wenn ja die Spieler eigentlich in der U23 in der Regionalliga West spielen. Das zum einen. Auf der anderen Seite hat man in der U19 ja gerade schon die nächste Generation eigentlich am Start mit Matisse Albert, Samuele Inacio, eine ganz tolle U17-WM gespielt. In Moussa Kaba, die werden jetzt alle sukzessive über die U23 auch rangeführt in der Rückrunde. Doch die Frage ist eben, ihnen muss schon ein klarer Plan jetzt vorgelegt werden, auch wie es denn für sie in der Profimannschaft klappen soll. Denn ich glaube schon, dass das jetzt so die Generation ist, wenn das nicht klappt, und das aus verschiedenen Gründen nicht klappen sollte. Das ist nicht unbedingt immer der Trainer, das ist auch mal Timing, ob es gerade eben passt oder nicht. Aber da ist schon, finde ich, Druck drauf, dass das jetzt funktioniert, damit ja dieser Status des Talenteclubs einfach Borussia Dortmund, wir haben die großen Juwele und setzen sie auch ein, passt.
Stichwort Optimismus-Podcast, da wollte ich noch zwei Dinge ergänzen. Wenn ich mir was für den BVB was wünschen würde, dann vielleicht, dass die Champions-League-Qualifikation am 30. Spieltag fix ist, dass vielleicht sogar schon ein Sieg oder so reicht, um Vizemeister zu werden. Das soll ja das neue Ziel sein, was jetzt intern ausgegeben wurde bei dem Verein, dass man eben die Alberts und Inacios, dass man die mal reinwerfen kann. Wir erinnern uns alle noch an den letzten Spieltag gegen Mainz, eher aus negativen Gründen damals 2023, aber da hat ja Julien Duranville 10 Minuten gespielt oder 15 Minuten und hat einen Eindruck hinterlassen, dass man dachte, der wird jetzt das neue Super-Top-Talent und der macht richtig, richtig Laune. Bisschen unglücklich danach, sich dann verletzt auf der USA-Tour mit dem BVB und seitdem ja ehrlicherweise nie im Ansatz herangekommen an die Profis, auch wenn er letztes Jahr 23 Spiele, glaube ich, gemacht hat für die erste Mannschaft. Aber das ist ja auch noch so jemand, dem traut man auf jeden Fall noch den nächsten Schritt zu und der könnte sich jetzt auch nach seiner Schulterverletzung, könnte er sich auf jeden Fall wieder heranspielen an die Mannschaft und was auch da vielleicht Anlass zur Hoffnung gibt, das war jetzt eine Schulterverletzung. Da ist er bei der WM gegen Real Madrid unglücklich draufgefallen. Das ist nichts Strukturelles an den Muskeln, wo er vorher auch aufgrund von Wachstumsschüben Probleme gehabt hat. Deswegen Duranville könnte auch noch jemand sein, der vielleicht doch noch mal so ein bisschen Fantasie in diese Mannschaft reinbringt. Da muss man mal schauen, wo der eigentlich eingewechselt oder eingesetzt wird von Niko Kovac. Wir haben gesagt, diese klare Flügelspielerposition, die gibt's in seinem System nicht. Er hat schon mal durchblicken lassen. Für ihn ist eigentlich auch ein Achter. Da frage ich mich so, Achter ist das Letzte, was der Kader jetzt noch braucht. Da gibt's genug. Also es wäre schön, den auf seiner stärksten Position einzusetzen. Und die sehe ich eben als Zehner oder auf dem Flügel. Und der zweite optimistische Punkt ist, ich habe tatsächlich gestern das Spiel vom VfL Bochum gesehen und da ist mir mal wieder Kiel Wädchen sehr, sehr, sehr positiv aufgefallen. Er hat zwar am Anfang eine Chance vergeben, aber der war der absolute Aktivposten in der Mannschaft. Der hat genau die Qualitäten eingebracht, die man beim BVB häufig vermisst. Also die Kreativität zwischen den Linien, sich ins Offensivspiel mit einzuschalten, einfach mal jemanden stehen zu lassen, super Pässe zu spielen. Und das war halt bei dem Zweitligisten gegen den VfB Stuttgart, gegen den der BVB genau solche Probleme hat. Also das ist für mich auch ein Punkt, den auch nochmal genau im Auge zu behalten. Das ist jemand, der mal wieder tatsächlich eine Chance haben könnte beim BVB, wenn man denn mit ihm plant. Und das ist halt, das liegt halt nicht nur in seiner Hand.
Was ich noch zum Thema Duran Will sagen möchte, oder auch an Joe Bellingham beispielsweise, der auch immer noch extrem jung ist, dass man sagt, man holt natürlich auch die Spieler im Talentesegment, so wird es ja dann oft auch suggeriert oder eben öffentlich auch gesagt. Da möchte ich nur einmal ergänzen, weil dieser Eindruck ja auch immer schnell entstehen kann. Natürlich ist das ein sehr junger Spieler. Er hat aber auch schon über 100 Profi-Einsätze für Birmingham City und dann für den AFC Sunderland gehabt. So. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob du jemanden aus der U19 hochholst und aus deiner eigenen Mannschaft oder dann eben doch eine erhebliche Millionensumme in die Hand nimmst, wie für Duran Will. Auch der hat einen erheblichen Millionenbetrag, rund 10 Millionen gekostet damals beim RFC Anderlecht. Damals mit Kompany ja sogar noch mal kurz zusammengearbeitet, dem heutigen Bayern-Trainer, der mal gesagt hat, das ist einer, der kann den Ballon d'Or gewinnen in Zukunft. Und auf der anderen Seite...
Das hat er aber als Spaß gesagt. Er wurde damals im Interview darauf angesprochen und hat dann gesagt, Mbappé und Haaland kann jeder sagen, ich werf mal so einen Namen rein, und das war Duran Will. Natürlich hat er damit eine relativ hohe Fallhöhe für den Spieler aufgebaut, aber bisher konnte er sie noch nicht nachweisen. Schauen wir mal.
Ich möchte dann, wie gesagt, nur einmal abschließen. Bellingham hat eben über 30 Millionen gekostet, und das ist natürlich ein erheblicher Unterschied zu Spielern, die beim BVB groß werden, und da sage ich dann zum Beispiel auch, selbst wenn es nur ein U19-Jahr ist und dann eben hochkommen, da fehlt aktuell, finde ich, diese Verbindung. Unbestritten, dass dieser Switch zwischen Champions-League-Mannschaft und U19-Bundesliga, vielleicht U19-Bundesliga-Endrunde, Youth League, jetzt gibt es ja auch noch den Premier League Cup, an dem Borussia Dortmund teilnimmt. Also man versucht ja schon viel, man will die Jungs jetzt auch über die U23, wie ich es vorhin schon sagte, auch schneller an den Männerfußball gewöhnen, um am Profifußball anzukommen. Aber die Lücke ist doch schon sehr groß geworden in den letzten Jahren, und wenn wir ehrlich sind, haben wir aktuell kein einziges Talent aus den eigenen Reihen beim BVB, was irgendeine Rolle spielt.
Was aber ja auch, du sprachst die ganze Zeit von den Talenten, die aus den eigenen Reihen es beim BVB versuchen, nach oben zu schaffen. Aber das hat natürlich auch eine Strahlkraft oder eine Außendarstellung für Talente, die von außerhalb kommen, ne? Wenn die halt sehen, okay, da ist vielleicht diese Verbindung noch nicht ganz so geschaffen oder sind die Spielanteile noch nicht so gegeben, kann das natürlich auch ein ausschlaggebender Punkt sein im Endeffekt.
Genau, das ist ja dieses drohende Szenario, was ich da vorhin auch gemalt habe. Wie gesagt, es sind, glaube ich, genug gute Jungs da, die eingebunden werden können. Die müssen ihre Qualität natürlich auch in diesem Haifischbecken Bundesliga dann immer wieder aufs Neue beweisen. Und wie gesagt, wir sehen natürlich auch nicht, wie dann die Spieler jetzt im Training, muss man ja auch mal ehrlich sagen, dann wirklich performen. Und Niko Kovac würde sicherlich, wenn jetzt in der U19 ein Spieler spielt, wo er sagt, boah, der macht mir aber 25 Saisontore oder 30 Saisonscorer, dann ist Niko Kovac sicherlich der Letzte, der sagt, nee, den brauche ich nicht, weil der ist erst 17. Sondern es muss natürlich auch im Gesamtkontext einfach passen. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie es dann im kommenden Sommer, wenn, glaube ich, ein bisschen Druck auf dem Kessel ist, auch passiert.
Und es ist halt immer eine Gratwanderung zwischen, wir geben den Talenten einfach mal eine Chance, und aber auch der Tatsache, dass es ja eben im tagesaktuellen Geschehen immer um Millionen geht. Wir hatten das als Beispiel mit Filippo Mane vergangene Saison. Da haben sich alle gedacht, beim BVB, die haben eine extreme Verletzungssituation gerade, dann werft ihn doch mal einfach rein ins Spiel. So, da hat aber Nuri Sahin gesagt, der übrigens damals natürlich um seinen Job auch gekämpft hat. Also das hat er nicht öffentlich gesagt, aber man hörte aus dem Verein, dass das auch ein Grund war, warum Mane dann nicht gespielt hat. Du kannst jetzt nicht einfach so einen Spieler reinwerfen in dem Moment, wo die ganze Mannschaft verunsichert ist, wo du keinen auf dem Platz hast, der dem Team Stabilität gibt. Da kannst du dann nicht den 19-Jährigen einfach reinwerfen. Der wird komplett verbrannt, wenn das schief gehen sollte. Wir hatten das Beispiel zum Beispiel mit Koulibaly in Stuttgart, der dann über den Ball getreten ist. Der BVB hat nur 4-4 gespielt. Das waren am Ende auch Punkte, die für die Meisterschaft fehlten. Das war ganz, ganz bitter. Und das zeigt eben, wie schnell du mit einer vorschnellen Entscheidung vielleicht ein Talent versauen kannst.
Wobei es ja für Mane jetzt auch nicht besser lief, ne? Also er hat jetzt das erste Saisonspiel gemacht bei St. Pauli. Und seitdem
kam Aaron Anselmino. Muss man ja mal so klar sagen. Ja,
genau.
Der BVB steht natürlich auch so unter Druck, dass man dann am Ende auch rund um den Choupo-Emeka-Deal, aber trotzdem Aaron Anselmino geholt hat, der jetzt gegen Leverkusen sein erstes Tor reingewuchtet hat. Auch ein sehr, sehr vielversprechender Spieler auf jeden Fall. Ja, aber muss man ja mal sagen, also Borussia Dortmund ist Champions League. Und da kannst du eben nicht sagen, ja, wir drücken jetzt mal ein Auge zu und hoffen, das geht gut, sondern, wie du richtig sagst, da ist immer Druck auf dem Kessel, da geht es um Millionen. ja, und ist halt nicht so ein Wünsch dir was. Und ich glaube, das macht die Situation gerade sehr schwer, weil ja auch jeder auch auf seinem Posten so ein wenig unter Druck steht, dass man da jetzt nicht sagen kann, hier funktioniert alles und machen wir mal. Deshalb finde ich den Take gar nicht so schlecht, wenn die Champions-League-Qualifikation vielleicht frühzeitiger als die letzten Jahre passiert, dass man da mal etwas experimentieren kann. Wobei ich ehrlich gesagt auch keine Anzeichen aktuell dafür sehe. Also, dass man dann experimentieren würde.
Und dass sie schon am 30. Spieltag fix ist, weil die Bundesliga ist ja schon an der Spitze hinter den Bayern gerade extrem dicht beieinander. Und ich glaube eben nicht, dass die Qualität da ist, einfach nochmal 10 Spiele am Stück zu gewinnen, um sich dieses Polster zu erarbeiten. Ich wollte auch noch einen positiven Aspekt vielleicht erwähnen. Und zwar haben wir darüber geredet, dass die Nachwuchsarbeit zuletzt nicht dafür gesorgt hat, dass eben die absoluten Top-Talente beim BVB-Profikader direkt Fuß fassen. Das ist zu 100% so. Grundsätzlich ist natürlich die Nachwuchsarbeit beim BVB schon sehr gut. Also die Durchlaufquote ist groß. Die Spieler, die finden alle ihren Verein in der zweiten, dritten Liga, in der ersten Liga im europäischen Ausland. Das können wenige Clubs von sich behaupten, aber es ist eben so, die absoluten Topspieler, die kommen gerade nicht oben an. Und das liegt sicherlich auch daran, dass eben im Verein nicht eine Spielphilosophie vorherrschte, dass du, wie eben wie beim FC Barcelona, da spielt die D-Jugend spielt genauso wie die Profis. Das ist eben beim BVB nicht der Fall gewesen. Und deswegen ist das ja auch ein Punkt, den man erkannt hat in dem Verein. Man will das komplett umbauen unter Thomas Broich. Und deswegen auch da, ich weiß, Fußball, schnelllebiges Geschäft, aber da braucht man ein bisschen Geduld und wird erst wahrscheinlich mittelfristig sehen, welche Auswirkungen diese Maßnahmen haben.
Gut, das war am Ende dann doch ein positiver Podcast hier.
Ist ja auch Advent.
Nee.
Wird besinnlich hier an der Stelle. Als ich das erwartet hatte, uns interessiert aber natürlich, was ihr dazu sagt. Geht ihr mit den Thesen mit? Seid ihr einer Meinung mit unseren BVB-Experten oder seht ihr das alles ganz anders? Wir würden uns sehr über Kommentare freuen, entweder bei Spotify oder einem anderen Podcast-Anbieter, bei dem ihr so reinhört, oder auch bei YouTube oder bei Instagram. Da sind wir, wie schon bekannt, unter watz_BVB zu finden. Und ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr wieder dabei wart und würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.
Echte Tiefe, echte Liebe. Das gilt für den BVB und fürs Reisen mit Solamento. Alle Infos gibt's auf solamento.com. Wir und über 450 Reiseberater drücken dem BVB die Daumen. Bis zur nächsten Folge und hoffentlich bis bald bei uns.